Fortsetzung machen mit der Serie, die wir begonnen haben, das vorletzte Mal. Leben im Geist, Leben aus dem Geist. Diesmal ohne große Wiederholung. In der Regel mache ich eine Wiederholung, um wieder in das neue Stück dann einzuführen. Das lasse ich diesmal. Es kommt unterwegs der ein oder andere Gedanke noch. Es ist eigentlich der zweite Teil jetzt mit demselben Thema vom letzten Mal. Was leitet dich? Könnt ihr euch erinnern, wer da war? Als Christen haben wir oft ein eigenes Vokabular, eine Ausdrucksweise und verschiedene Wörter, die der nicht geprägte, der nicht christlich geprägte Otto-Normalverbraucher nicht versteht. Der kann da gar nichts damit anfangen oder er kriegt es nur zum Teil mit, was eigentlich gemeint ist. So, wenn du zum Beispiel zu jemand sagst, dass du dich im Blut gewaschen hast und seit du von neuem geboren bist, eine besondere Salbung für den Kinderdienst spürst, weil der Heilige Geist dir einen Durchbruch im Lobpreis geschenkt hat und du jetzt viel Freiheit in der Anbetung genießt, weil du dich nicht mehr von deinem Fleisch binden lässt, da du nicht länger von den Gefühlen abhängig bist und dich eben vom Geist leiten lässt, dann fragt er zu Recht, von welchem Stern kommt er? Weiß der, von was der spricht? Das ist wahrlich schwer zu verstehen. Ja? Ihr Lieben, eine besonders gesalbte und fromme Sprache ist kein Zeichen von Geistlichkeit. Und es ist noch nicht einmal der Hinweis darauf, ob du tatsächlich verstehst, was du sagst und ob dir klar ist, von was du hier sprichst. Wir gebrauchen manchmal Begriffe, die wir kennen, die wir aus dem Wort Gottes kennen, die sind uns geläufig und wir benutzen die auch, aber wissen vielleicht gar nicht ganz genau und könnten gar nicht genau definieren, was damit eigentlich gemeint ist. Einer dieser Begriffe, der wirklich etwas schwerer zu fassen ist oder nicht ganz so leicht zu fassen ist, weil ihn die Schrift selbst unterschiedlich bewertet und gebraucht, je nachdem, in welchem Kontext er eben steht, etwas Unterschiedliches damit meint, ist das Wort Geist. Geist meint zum Beispiel irgendeinen Geist. Geist meint auch den Heiligen Geist oder den Geist Gottes oder den Geist Jesu oder auch den menschlichen Geist. Und noch in einigen anderen Variationen gibt es diesen Begriff. Und es ist wichtig zu verstehen, klar zu verstehen, wo die Unterschiede liegen, zum Beispiel zwischen unserem Geist und dem Geist Gottes. Und klar zu verstehen, was es bedeutet, wenn in unserem Geist der Geist Gottes wohnt. Um hier deutlich zu verstehen, um was es geht, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen das suchen, von der Schrift her, und Gott bitten, dass er uns diese Dinge zeigt. Weil wenn es darum geht, wie Paulus sagt, wandelt im Geist, müssen wir verstehen, um was es hier eigentlich geht. Weil es ansonsten unmöglich ist, im Geist zu wandeln. Und ich gar nicht weiß, um was es hier eigentlich geht. So, wenn du sagst jetzt zum Beispiel, das ist geistlich. Was meinst du damit? Was bedeutet das? Und ist es tatsächlich das Gleiche wie das, was Gottes Wort unter dieser Begrifflichkeit versteht? Stimmt es mit Gottes Wort überein? Weil nur dann wird es auch Kraft haben. Ansonsten ist es nur ein Begriff, den wir gebrauchen. Oder was ist gemeint, wenn der Apostel Paulus sagt und davon spricht, dass wir im Geist wandeln sollen? Was heißt das? Was heißt es, im Geist zu wandeln? Oder aus dem Geist zu leben? Und wie geht das praktisch? Das ist doch oft die Frage, oder? Wir setzen hier in der Regel Dinge voraus, die man auch irgendwo annimmt, aber eigentlich stochern wir dann häufig irgendwo im Nebel, haben zwar die Begriffe und gewisse Zusammenhänge, aber kein klares Bild und wundern uns, dass wir uns in gewissen Dingen nicht klar bewegen können. Ist doch ganz klar. Oder wen meint der Apostel Paulus, wenn er von Geistlichen spricht? Wer sind die Geistlichen? Wer ist geistlich? Und was ist geistlich? Und was bedeutet geistliches Wachstum? Alles Begriffe, die gebrauchen wir ständig. Aber was heißt das denn tatsächlich? Viele Christen haben natürlich schon eine ganze Menge gehört, Sonntag für Sonntag, und man geht auf Konferenzen und nimmt eine Menge auf. Und bestimmt viele auch hier unter uns können dir sagen, Kapitel und Vers, wo gewisse Dinge stehen. Aber geistlich kann man trotzdem immer noch im Dunkeln tappen und keine Fortschritte machen, nicht geistlich wachsen, obwohl man sich mit geistlichen Begriffen umgibt. Aber wie kann man im Geist wandeln, aus dem Geist leben und durch den Geist leben und darin eben auch wachsen, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was es ist und was es wirklich bedeutet? Es ist schlicht unmöglich. Das sind nur Zufallstreffer. Und es ist sehr frustrierend, so mit Gott zu leben. Weil manchmal trifft man nicht. Schade. Wir haben das letzte Mal schon gehört, dass geistliches Wachstum nicht dasselbe ist wie die Zunahme von Wissen. Auch geistlichem oder christlichem oder biblischem Wissen. Das ist nicht dasselbe. Ein Christ wird im Laufe der Zeit mit ziemlicher Sicherheit ein ganz beachtliches Bibelwissen entwickeln und vielleicht sogar stolz auf seine Schriftkenntnis sein. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er dabei geistlich gewachsen ist. Oder auch Aktivitäten, christliche Aktivitäten, die durchaus von der Bibel gedeckt sind. Besuch von Veranstaltungen, Gottesdiensten. Es kann sein, dass wir dadurch geistlich wachsen. Aber es bedeutet nicht, dass wir geistlich wachsen, automatisch dadurch, weil wir eine Veranstaltung besuchen. So, das letzte Mal haben wir gefragt, was leitet dich? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Auf welche Impulse reagierst du? Was hat die Autorität in deinem Leben, um dich zu führen? Was bestimmt dein Handeln? Und in dieser Richtung bewegen wir uns heute Morgen auch noch mal ein Stück weit. Das Erste, was wir gesehen haben das letzte Mal, ist, dass wir als Menschen emotionale Wesen sind. Gefühle spielen in unserem Leben selbstverständlich eine ganz große Rolle und nehmen auch einen starken Einfluss. Aber wir haben gelernt, sie haben keinen Leitungscharakter. Die Gefühle in unserem Leben sind nicht das, was uns leiten sollte, obwohl es häufig geschieht. Ja, dass auch Christen durch ihre Gefühle geleitet werden. Oswald Chambers sagt einmal, im Vertrauen auf Gottes Erlösung werden die Gefühle zu einer schönen Bereicherung des Lebens, aber nicht zu ihrer Basis. Gefühle sind mehr als eine Bereicherung. Wir werden das noch einmal extra behandeln. Aber deutlich ist, sie haben nicht die Führungsfunktion in unserem Leben. Wenn wir Dinge tun und dem Geist Gottes folgen, dann tun wir das nicht, weil wir gerade Lust dazu haben. Leben im Geist ist nicht durch Gefühle bestimmt. Das haben wir das letzte Mal gehört und gelernt. Nicht durch die Gefühle. Wenn es darum geht, der Führung des Heiligen Geistes zu folgen und zu tun, was Gott sagt, dann kommt es nicht darauf an, ob wir die entsprechenden Gefühle haben oder ob überhaupt Gefühle dabei sind. Gott erwartet definitiv nicht von uns, dass wir jedes Mal Glückshormone ausstoßen und in Euphorie schwelgen, wenn es darum geht, einen Gehorsamsschritt zu tun. Ich muss nicht fühlen, ob das richtig ist. Ich muss es wissen. Das ist etwas anderes. Und wenn ich glaube, dass das der Wille Gottes ist und den Willen Gottes tun will, dann kann ich einen Schritt tun. Aber viele Christen sind tatsächlich abhängig von ihren inneren Schönwetterlagen und sind, ich sag's mal so platt, nicht vom Geist geleitet. Ändert sich ihre Stimmung, ist ein Weitergehen kaum möglich. Und es findet nur wenig oder kaum Wachstum statt. Denn mit diesen Dingen hängt Wachstum zusammen. Und deshalb gibt es auch viel Stagnation in der Wachstumsentwicklung von Christen, die Gott kennengelernt haben in Jesus. Sie wachsen bis zu einem gewissen Punkt, wo Gott einfach Wachstum schenkt, weil in der Kindheitsphase wächst man einfach. Ja, da geht es einfach vorwärts. Das schenkt Gott den Unmündigen. Aber es kommt eine Zeit, wo er mit uns umgeht wie Mündige und erwartet gewisse Schritte von uns, die er durch den Geist leiten kann. Wenn wir die nicht gehen und uns nicht leiten lassen durch seinen Geist, bleiben wir in dieser Unmündigkeitsphase stehen und es geht nicht weiter. Das Wachstum stoppt. Und wir bewegen uns vielleicht dann auf dieser Ebene oder entwickeln uns sogar zurück. Und ich bin überzeugt, wenn ich hier hineinfragen würde, könnten wir manches Zeugnis hören, wie man Dinge erlebt hier. So, manche Christen sind geleitet von ihren Gefühlen und von den Stimmungslagen, in denen sie sich eben gerade finden. Und das ist nicht Wandel im Geist. Und hier auf dieser Ebene stellt sich eben auch keine Beständigkeit ein. Man bleibt wankelmütig, abhängig von den Dingen und den Impulsen, die gerade kommen und mehr oder weniger unser Leben beeinflussen. Das haben wir das letzte Mal relativ ausführlich betrachtet. Ihr Lieben, es ist wichtig zu verstehen, wie wir eigentlich funktionieren. Wie tickst du denn überhaupt? Wie sind denn die Zusammenhänge in unserem Leben, aus denen heraus wir reagieren, uns leiten lassen, um Impulse aufnehmen und so weiter. Um aus dem Geist zu leben, um im Geist zu wandeln, müssen wir wissen, welche Dinge Einfluss auf uns nehmen. Welche Dinge unser Handeln bestimmen oder unser Handeln bestimmen wollen. Denn es gibt verschiedene Einflüsse und je nachdem handle ich. Kommt ganz drauf an. All diese Dinge wollen unseren Wandel beeinflussen. Wie treffen wir Entscheidungen? Wie triffst du Entscheidungen? Und welchen Impulsen folgen wir? Und welchen nicht? Das sind wichtige Fragen. Wir müssen wissen auch, welche Rolle die Gefühle spielen, was wir uns das letzte Mal angeguckt haben. Die Emotionen, wie sie einzuordnen sind, um damit eben entsprechend umgehen zu können und nicht ihr Spielball zu werden. Wenn ich Spielball meiner Emotionen bin, bin ich definitiv nicht mehr vom Geist geleitet. Und Gott will, dass wir verstehen, wie das Verhältnis ist in uns zwischen Seele, Körper und Geist. Das ist wahrscheinlich die wenigsten von uns haben sich je mal ausführlich damit beschäftigt, aber das ist das, was wir jetzt tun. Wie ist das? Wie hängen diese Dinge zusammen? Wie sind wir überhaupt aufgebaut innerlich? Warum sind die Dinge, wie sie sind? Wie können wir dem Geist Gottes folgen, wenn unsere Seele, das heißt die Gemütsbewegungen unserer Seele, die ständigen Emotionen die Oberhand haben, sodass wir nicht tun, was wir eigentlich tun wollen. Davon spricht der Apostel Paulus einmal im Römerbrief. Ich tue, was ich nicht tun will. Was ich tun will, tue ich nicht, sagt er. Das hängt hiermit zusammen, die Einflüsse, die so starken Zugriff auf uns haben, dass nicht der Geist jedes Mal die Oberhand behält, und wir uns im Geist bewegen, indem wir tun, wie er uns führt, sondern das sind andere Einflüsse, die uns auch in eine andere Richtung bringen und nicht aus dem Geist sind. Unser Geist, der wiedergeborene Geist, der erneuerte Mensch, der Gott liebt jetzt, ja, nachdem er Jesus kennengelernt hat und von Neuem geboren ist, will den Impulsen des Geistes folgen. Wenn du wirklich Christ bist, wenn dein Christsein echt ist, dann möchtest du Gott dienen. Du willst mit Gott leben. Du willst seine Gemeinschaft. Das ist in dir. Das ist etwas, was von deinem neuen Geist ausgeht. Dieses Verlangen, Gemeinschaft mit Gott zu haben oder ihm zu dienen, ja, und mit ihm zu sein, den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Aber da ist gleichzeitig auch auf dieser Zug in uns, in mir, den Ansprüchen, dem Verlangen, den Bedürfnissen, den Lüsten der Seele und des Fleisches zu gehorchen. Ihr wisst, von was ich rede, oder? Das sind zwei Dinge in uns. Wir sehen also, hier existiert ein Spannungsfeld. Ein Kampf findet statt in uns. Den suchen wir uns nicht raus, der ist einfach da. In dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, findet dieser Kampf statt. Ja? Kennt das? Zwischen Fleisch und Geist. Das erklären wir später an einer anderen Stelle. Aber dieses Spannungsfeld existiert in jedem von uns. Ein Kampf findet statt. Aber solange du lediglich diese Kräfte in dir spürst, die sich da bewegen und die in dir wirksam sind, aber nicht weißt, was hier überhaupt vor sich geht, wirst du dem unterworfen bleiben, was in dir das Sagen hat, was die Oberhand hat und was den meisten Einfluss auf dich ausübt. Das wirst du tun. Das wirst du tun. In der Wissenschaft gibt es eine Disziplin, die so das erste ist, worauf alle anderen Dinge in der Regel aufbauen. Das ist die sogenannte Grundlagenforschung. Man entdeckt irgendeinen Ablauf, zum Beispiel in der Natur. Man sieht diesen Ablauf und man beginnt diesen Ablauf zu untersuchen und will wissen, was ist das? Wie funktioniert das? Und warum funktioniert es so? Was geht hier vor sich? Was passiert hier eigentlich? Was steckt dahinter? Und wenn bei dieser Untersuchung dann Ergebnisse herauskommen und Dinge erkannt werden, kann man sich das, was man herausgefunden hat, leicht eben zunutze machen und auf einmal Dinge tun, die zuvor unmöglich waren. Vorher war das unmöglich, weil man die ganzen Zusammenhänge gar nicht gesehen hat und weil die Grundlagen gefehlt haben. Und durch diese Erkenntnis in der Forschung zum Beispiel der Gesetze der Schwerkraft und der Aerodynamik kann der Mensch jetzt etwas tun, was er vorher nie tun konnte. Er kann fliegen. Er kann fliegen. Und die Schwerkraft, die ihn immer am Boden gehalten hat, überwinden auf einmal. Plötzlich geht das. Ohne dass er sich gewaltig anstrengt. Nur indem er die Zusammenhänge erkennt, die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht und sich entsprechend auf die Dinge einstellt. Seht ihr, und im Geistlichen ist es ähnlich. Wenn Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31 folgende: Wenn ihr wahrhaftig meine Jünger seid, dann werdet ihr in meinem Wort bleiben. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht frei zum Fliegen, ihr Lieben. Zum Fliegen. Und das ist etwas, wenn man die Vögel sieht, das geht ohne Anstrengung. Das ist nicht ein ständiges Schwergewicht heben und an diesen Gewichten scheitern, sondern Fliegen ist etwas völlig anderes. Und darum geht es. Im Geist zu wandeln ist nicht eine gewaltige Anstrengung, sondern es ist Dinge zu erkennen und sich entsprechend auszurichten und dann zu erleben, wie die Kraft des Geistes beginnt zu wirken. Damit du tun kannst und leben kannst, wie du sollst und nicht ständig in die anderen Dinge wegklappst. So, noch einmal, ein beständiger Wandel im Geist ist keine Utopie. Ja? Das wird keiner von uns auf Anhieb in Vollkommenheit hinkriegen. Aber wenn wir mal die richtige Richtung eingeschlagen haben, werden wir merken, dass es leichter und leichter geht, wenn wir verstehen, um was es überhaupt geht bei der ganzen Geschichte. Denn es ist nicht irgendetwas, was aufgebaut ist, charismatisch, der Heilige Geist, sondern es ist etwas, was in deinem Alltag funktioniert, was in der Versuchung funktioniert, was in der Prüfung funktioniert, was auf dem Weg, den du gehst, einfach vorhanden ist. Ja? Und das ist häufig ganz gefühllos, weil es durch den Geist gewirkt ist und nicht durch die Emotionen. Aber es ist sehr real. Und das Ganze ist nicht das Privileg von irgendwelchen starken, disziplinierten oder fähigen Leuten, sondern gerade derer, die sich als ganz unfähig fühlen und nicht prädestiniert, ein solches Leben zu haben, weil sie an sich selbst die ganze Zeit etwas anderes feststellen. Und sie glauben fast das, was ihre Erfahrung ist und können gar nicht mehr glauben, dass sie fähig sind, im Geist überhaupt zu wandeln. Aber das Gute ist, wenn wir das sehen, das gilt für die, die sonst eine solche Bodenhaftung haben, aber auch sie können fliegen. Jeder kann fliegen, der das will. Allerdings, das muss ich sagen, es gehört vielleicht auch ein Stück weit so viel Resignation manchmal dazu, dass ich dieses alte Leben nicht mehr will. Ich will einfach nicht mehr so leben. Ich will nicht mehr so gesetzlich leben. Ich will nicht mehr in dieser Mühe leben. Ich will hineinkommen in den Gehorsam Gottes, wo ich weiß, dort wird es leicht. Das muss man wollen. Okay, in Galater 5, Vers 16 sagt der Apostel Paulus: Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht mehr erfüllen. Hier ist der Punkt. Lebe ich nach dem Fleisch, muss ich in diesen Dingen leben und da und unten am Boden? Dann müsst ihr den Wünschen eures Fleisches nicht mehr folgen. Dann nicht. Und in Vers 13, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Es hört sich einfach an. Ist auch nicht so kompliziert. Und das ist die Zusage. Im Geist zu wandeln bedeutet Freiheit. Die Frage ist nur, wie geht das? Wie funktioniert das? Geschieht das einfach, weil wir Christen sind? Weil wir wiedergeboren sind? Weil wir den Geist Gottes haben, wandeln wir dadurch einfach im Geist? Nein, natürlich nicht. Dann müsste Paulus die Galater nicht extra aufmerksam machen, das zu tun. Er müsste sie nicht auffordern, aber er hat es getan. Es geschieht eben nicht einfach, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie wir uns bewegen und wie wir wandeln als Christen. Von was wir geleitet werden, was Einfluss auf uns nimmt, welchen Impulsen wir auch als Christ folgen und häufig folgen müssen, solange wir nicht aus dem Geist leben. So, und dem wollen wir jetzt noch ein bisschen nachforschen und einfach weiter graben, wo dieses Gold verborgen liegt. Und meistens liegt es im Dreck. Und da müssen wir rein, um herauszufinden, was meint die Schrift eigentlich mit diesen Dingen? Um was geht es hier? Das ist eine Welt, die kann ich noch gar nicht so richtig greifen. Und da muss man sich ein bisschen mühen und sich ausstrecken nach dem, was Gott verheißen hat, Gottes Willig. So, ich komme noch einmal zurück zu diesen Fragen. Was ist gemeint, wenn der Apostel Paulus davon spricht, im Geist zu wandeln? Was heißt es, im Geist zu wandeln, aus dem Geist zu leben? Oder was meint er, wenn er von Geistlichen spricht? Wer sind diese Geistlichen und was ist überhaupt geistlich? Was ist geistliches Wachstum? Erster Punkt. Im heutigen Sprachgebrauch sind die Geistlichen, das wissen wir alle, Pfarrer, Bibellehrer, Prediger, Pastoren, Bischöfe, alle, die irgendwie zu einem geistlichen Dienst ordiniert oder geweiht wurden, die gelten als Geistliche. Ja? Das sind Kleriker, die eine besondere theologische Ausbildung in der Regel haben und die sozusagen als Vertreter der offiziellen Kirche ein Amt innehaben und von Amts wegen Geistliche sind. Okay? Geistliche sind quasi die professionellen Kirchenleute. Das ist das Allgemeine. Sag mal, das ist ein Geistlicher. Im Gegensatz dazu stehen die Laien. Und in den Großkirchen wird es auch so noch gehandhabt. Das sind die Laien, die einfachen Gläubigen, die bescheidenen Gemüter, die gar nicht alles Wissen brauchen, weil dafür gibt es ja die Geistlichen. Und die kennen sich aus und auf die kann man sich dann verlassen. Die Laien sind in der Regel solche, die einen weltlichen, einen ganz normalen Beruf ausüben, der eben mit Kirche gar nichts zu tun hat. Wir sehen also, hier werden zwei verschiedene Arten oder zwei verschiedene Stände, zwei Klassen definiert. Und dadurch werden die Geistlichen und die Laien eben in zwei Gruppen aufgeteilt. Aber das ist vollkommen im Widerspruch zu dem, was uns die Schrift sagt. Die Schrift versteht etwas völlig anderes unter einem Geistlichen oder unter geistlich, was geistlich ist. Die biblische Definition entspricht nicht dem allgemeinen Bild. Hier ist ein Geistlicher jemand, der ein kirchliches Amt begleitet, aber ein Geistlicher kann irgendjemand sein, der von neuem geboren ist, der Jesus als seinem Erlöser folgt und keinerlei Amt innehat. Denn dazu braucht es keinen Talar, kein Ornat, noch nicht einmal eine spezielle Ausbildung. Es genügt, wenn jemand von neuem geboren ist, einen erneuerten Geist in sich trägt, ein neues Leben hat und der Geist Gottes in ihm wohnt. Die Voraussetzung dazu ist eben dieser erneuerte Geist und das neue Leben aus Gott. Aber wie ist das zu verstehen? Wie schaut es praktisch aus? Wie können wir diese Dinge ein bisschen einordnen, um tatsächlich ein Bild zu bekommen und nicht einen Wust von Begrifflichkeit? Das letzte Mal haben wir schon gesehen, dass der Mensch ein Wesen gewissermaßen in einer Dreieinheit ist, aus Geist, Seele und Leib. Er besteht aus diesen drei Teilen, alles zusammen ist der Mensch. Und wir haben uns in dem ersten Überblick schon ein bisschen damit beschäftigt und gesehen, dass die Seele des Menschen, die Seele der eigentliche Mensch ist. Die Seele ist der Sitz des Willens, des Verstandes und des Gefühles. Und dieser ganze Bereich mit anderen Dingen noch zusammen bildet die Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit ist die Person. Und die Bibel macht ganz deutlich, dass die Seele des Menschen nicht etwas Extras ist, sondern sie ist der eigentliche Mensch. Du bist eine Seele. Du hast nicht einfach bloß eine Seele. Du bist eine Seele. So dabei ist der Leib dann, der Körper, der Teil des Menschen, durch den die Seele oder der Mensch selber mit der äußeren Welt, mit der stofflichen Welt in Verbindung tritt und nach außen hin kommuniziert zu den anderen Menschen und überhaupt mit seiner Umwelt. Schau, weil du einen Körper hast und heute leiblich hier bist, können wir Gemeinschaft miteinander haben. Ich kann dir die Hand geben. Wir können miteinander sprechen. Wir können alles Mögliche tun hier. Wir nehmen einander wahr über die Sinne, die im Körper angelegt sind und in der Seele reagieren. Nachher kannst du, weiß nicht, gibt es heute noch ein bisschen was zu essen, vielleicht eine Tasse Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Kannst, wenn du möchtest, am Tisch Gemeinschaft haben und vielleicht jemanden kennenlernen, der ist dir bisher noch gar nicht aufgefallen. Alles das ist möglich, weil du einen Körper hast und durch deinen Körper mit deiner Umwelt kommunizierst und in Gemeinschaft bist und in Kontakt trittst. Durch den Leib ist das möglich. Durch den Leib kommunizieren wir mit der äußeren Welt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das wissen. Der Körper selbst ist stofflich. Er ist ebenfalls Materie. Er gehört zu diesem Teil, zu der äußeren Welt und ist ja Teil dieser Schöpfung, unser Körper. Ja? Und weil der Körper zu der äußeren Schöpfung gehört, ist er auch den Gegebenheiten und den Gesetzen dieser Schöpfung, der materiellen Welt, unterworfen. Er altert und ist vergänglich. Stimmt das? Soweit seid ihr noch dabei. Und eines Tages wird er definitiv in seine Elemente zerfallen. Nämlich in die Elemente, aus denen er gemacht ist. Der Körper ist aufgebaut aus einem bestimmten Stoff und aus bestimmten Elementen. Und er wird dorthin wieder zurückkehren. Sagt uns 1. Mose 3, Vers 19. Dort heißt es, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du. Und zum Staub wirst du zurückkehren. Der menschliche Leib, dein Körper, ist aufgebaut aus den verschiedenen Elementen der Erde. Und zwar aus genau denselben Elementen, die sich in einer Handvoll Dreck befinden, in einer Handvoll Erde. Aus diesen Elementen ist jeder Körper aufgebaut. Und wenn ein Mensch stirbt und seinen Geist aushaucht, dann zerfällt der Leib wieder in dieselben Bestandteile. Deshalb heißt es hier in dieser Bibelstelle auch nicht, du wirst Staub, sondern es heißt, du bist Staub. Und zum Staub wirst du zurückkehren. Wir sind Staub. Die Körperlichkeit ist Materie. Es ist stofflich. Es ist materiell. Und wird zudem wieder zusammenfallen, wenn der Geist des Lebens in uns den Körper verlässt und die Dinge nicht mehr trägt und zusammenhält. Okay. Der Leib ist also der stoffliche Teil des Menschen, der mit der äußeren Welt oder wo du, durch den du mit der äußeren Welt in Verbindung trittst. Deine Persönlichkeit aber, dein Wesen, dein Charakter, der Intellekt, deine Fähigkeiten, die Eigenschaften, die du hast, deine Vorlieben, deine Urteilsfähigkeit, deine Entschlusskraft, dein Wille, dein Verstand und alles das, was dich als Person ausmacht, deine Persönlichkeit, der Sitz deiner Persönlichkeit, du selbst, das ist nicht der Leib, sondern das ist die Seele des Menschen. Das bist du, du bist eine Seele. Die Seele ist allerdings verwoben oder verschmolzen mit dem Leib. Du kannst es ja nicht trennen, so ohne weiteres, oder? Sie ist irgendwie mit dem Leib verschmolzen, das sieht man auch ganz deutlich, aber gleichzeitig auch klar vom Körper verschieden. Auch das ist deutlich. Wenn jemand nach und nach vielleicht einige Gliedmaßen verliert, durch Unfall oder Amputation, es ist ein Arm, noch den Arm, vielleicht beide Füße. Ich habe mal jemanden, Matthias hat mir mal eine E-Mail geschickt, oder so ein Link, da ist ein Prediger gewesen, ein Mann, der hatte keine Füße mehr, hatte keine Arme mehr. Das war nur noch Rumpf. Und sie haben ihn auf den Flügel gesetzt und dort hat er gepredigt. Kannst dich vielleicht erinnern, ich weiß nicht mehr, wie der Mann hieß. Kennt manche, ja. Fantastisch gepredigt. Ohne Hände, ohne Arme, ohne Beine, ohne Füße, nichts war vorhanden. Aber wenn das alles weg ist, es ist immer noch dieselbe Persönlichkeit. Es ist immer noch dieselbe Person. Sie hat nichts in ihrer Persönlichkeit eingebüßt. Es ist immer noch derselbe Mensch. Aber vom Körper unterschieden. Er hat seinen Körper noch, aber wurde immer defizitärer. Der Körper wurde weniger, aber seine Seele nicht. Sein Geist auch nicht. Das war immer noch vorhanden. So, die Seele ist zwar mit dem Leib verwoben, aber eben gleichzeitig von ihm verschieden. Gehen einen Schritt weiter. Der Leib vergeht, die Seele nicht. Der Leib ist zeitlich und vergänglich. Die Seele ist immateriell und unvergänglich. Vergeht nicht, die bleibt. Denn wenn das Wort Gottes von der Vergänglichkeit des Menschen spricht, dann spricht das Wort zunächst immer auch auf die Leiblichkeit an und bezieht sich auf die körperliche und stoffliche Beschaffenheit des Menschen, die keinen Bestand hat. Ja, wo sich der Mensch durch den Leib eben auch ausdrückt, aber ebenso nicht bleibt. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch, dass die Seele, der eigentliche Mensch, bekleidet ist mit einem Leib, überkleidet mit einem Leib. In 2. Korinther 5, Vers 1 folgende heißt es, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Hier ist kein normales Haus gemeint, sondern es ist ein Körper gemeint, mit dem du bekleidet sein wirst dort. Es ist nicht einfach irgendein Zuhause, sondern hier ist dein Zuhause, du wohnst in deinem Körper. Nicht mit Händen gemacht, ein ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich, der jetzige, seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Mit der haben wir nämlich keine Probleme mehr. Insofern wir ja bekleidet und nicht nackt befunden werden. Also der Mensch besteht nicht nur aus Seele, sondern er ist bekleidet auch mit seinem Haus. Ich habe es nochmal aus einer anderen Übersetzung, gute Nachricht in heutigem Deutsch. Denn wir wissen, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Weil wir das wissen, stöhnen wir und sehnen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umkleidet zu werden. Denn wir wollen ja nicht nackt dastehen, wenn wir den irdischen Körper ablegen müssen. Okay, also hier sehen wir ganz deutlich, der Körper ist das eine, wir selbst, die Seele, ist nochmal etwas anderes. Aber es gehört auch zusammen. Ja, man kann es nicht künstlich trennen, man kann es aber unterschiedlich definieren. Im Psalm 103 heißt es, denn er kennt unser Gebilde und gedenkt, dass wir Staub sind. Gott kennt uns, er weiß die Dinge. Und in 1. Mose 2 heißt es, und damit stimmt es genau überein, was wir am Anfang eben lesen, wie der Mensch von Gott ursprünglich geschaffen wurde. Dort heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden. So, und das ist zunächst einmal die leibliche Beschaffenheit des Menschen, wie der Leib aufgebaut ist, nämlich aus denselben Elementen. Er ist aus genau denselben Elementen zusammengesetzt, wie alle anderen stofflichen und organischen Formen auch. Jedes Tier ist aus denselben Elementen gemacht. Jede Pflanze besteht aus genau demselben Stoff, eine Handvoll Dreck, aufgebaut zu einer Leiblichkeit, ob Tier oder Mensch. Der Körper selbst, die Form selbst, ist derselbe Stoff. Staub vom Erdboden. Staub vom Erdboden. Aber jetzt geht es bei Menschen weiter. Gott bleibt hier nicht stehen. Und das macht den Unterschied aus. Und dann heißt es, und er hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das ist der Unterschied. Jetzt geschieht etwas ganz Wesentliches. Und diese Seele, die jetzt entstanden ist, nicht nur die Körperlichkeit, nicht nur Instinkt wie bei den Tieren, sondern jetzt ist die Seele entstanden, die Persönlichkeit des Menschen mit dem Willen, mit dem Gefühl, mit seiner Entscheidungsfähigkeit, ganze Persönlichkeit im Bilde Gottes, ausgestattet mit der Möglichkeit, durch den Geist, der da eben auch entstanden ist, mit Gott zu kommunizieren und Gemeinschaft zu haben mit ihm für eine Liebesbeziehung, die nie aufhören sollte. Die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Das ist entstanden dabei. Und um Gott erkennen zu können, wurde die Seele durch den Atem Gottes auch ausgestattet mit Geist. Geist und Seele sind ineinander verwoben. Erst im Neuen Testament lesen wir, dass das Wort Gottes, auch das, was wir heute Morgen tun, die Fähigkeit hat, weil es schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert, wie der Priester im Tempel das Opfertier zerlegt mit einem scharfen Messer und selbst die Gebeine voneinander trennt, so trennt das Wort Gottes Seele und Geist. Und wenn wir diese Dinge sehen und erkennen und diese Unterschiede erkennen, lernen wir und können wir lernen, was es bedeutet, im Geist zu wandeln und nicht im seelischen Bereich hängen zu bleiben. Deswegen arbeiten wir mit diesen Dingen. Jedenfalls durch den Geist, der hier entstanden ist auch, kann der Mensch Gemeinschaft haben mit Gott und ihn erkennen und kommunizieren mit Gott. In Hiob 32,8 heißt es, es ist der Geist im Menschen, der menschliche Geist, und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. In Jesaja 26,9 lesen wir, mit meiner Seele verlange ich nach dir in der Nacht. Das heißt, hier ist eine Seele, hier ist ein Mensch auf Gott schon ausgerichtet. Er richtet sich nicht auf irgendwelche anderen Impulse aus, sondern seine Seele, er selbst, der innere Mensch, richtet sich aus, er hat Verlangen nach Gott. Mit meiner Seele verlange ich nach dir in der Nacht. Und jetzt kommt's. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suche ich dich. Mit meinem Geist. Nicht mit den Emotionen. Die sind in der Seele verhaftet. Die sind seelisch. Sondern er richtet sich auf Gott aus und weiß, da ist ein Geist. Und durch den Geist kann er mit Gott kommunizieren. Deswegen heißt es dann auch in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst, und hier ist Gottes Geist gemeint, gibt Zeugnis unserem Geist in uns, dass wir Gottes Kinder sind. So, hier sind Begrifflichkeiten sind ganz ähnlich, aber krass unterschiedlich. Und man muss wissen, was gemeint ist. Der Geist Gottes kommuniziert mit unserem Geist und bestätigt uns durch diese Impulse, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Bestätigung kommt nicht durch die Seele, nicht durch das Gefühl. Denn heute sagt dein Gefühl, Halleluja, es ist alles toll, ich bin angenommen bei Gott. Und morgen sagt dir dein Gefühl, oh nein, ich fühle mich so schlecht, es ist alles hoffnungslos und du hast keine Orientierung. Die Bestätigung, wer du bist und was du bist und wie du mit Gott wandeln kannst, kommt nicht durch die Seele, sondern kommt durch den Geist, der von deiner, wo deine Seele dann diese Impulse wiederum aufnimmt und die dann eben auch sich in eine bestimmte Richtung emotional äußern, selbstverständlich. Ja. Aber die Kommunikation mit Gott in diese Richtung und in diese Richtung geschieht durch den Geist und nicht durch die Seele. Wir fassen noch einmal zusammen. Die Seele ist der Sitz der Persönlichkeit, das eigentliche Ich, das bist du. Ja. Und der Mensch wurde eine lebende Seele. Der Mensch ist die Seele, heißt es hier. Die Seele, das Ich mit allen Eigenschaften, allen Attributen und Merkmalen, die eine Person ausmachen, das sind wir. Wir sind Seele. Der Körper ist das Organ, mit dem du oder durch den du mit der äußeren Welt, mit der stofflichen Welt kommunizierst. Du sendest Impulse aus, du empfängst Impulse. Diese Kommunikation findet ständig statt. Die Impulse, die du aufnimmst, reagieren in dir selber. Du erzeugst oder die Seele erzeugt Gefühle, weil alles ist mit Gefühlen auch verbunden. Selbst jemand, der sich eiskalt fühlt und sagt, ich habe überhaupt keine Gefühle, zeigt damit, dass er sehr emotional ist. Er reagiert emotional erkaltet. Das ist ein starkes Gefühl. Das ist nicht kein Gefühl, sondern das ist eine starke Emotion. Ja? Und manche sagen, ich bin nicht so emotional. Ich bin eher ein kühler Typ. Und ich habe nicht solche Gefühle. Ja? Oder ich habe keine Gefühle. Aber sie leben in einer anderen Gefühlswelt. Aber es sind genauso Gefühle. Ja? Und wer lediglich auf dieser Ebene reagiert und auf dieser Ebene stehen bleibt, bleibt im Seelischen und wird nicht im Geist wandeln. Ja? Das bedeutet nicht, dass Gott ihn verlässt oder sonst irgendetwas. Der Geist Gottes ist da und hilft ihm natürlich. Aber es ist trotzdem etwas, was seiner Erfahrung fehlt. Ja? Was Gott aber hat für uns. So, der Körper, das Organ, die sinnliche Ebene nach außen, um zu kommunizieren nach außen. Der Geist des Menschen dagegen ist das Organ der Kommunikation mit der geistlichen Welt, mit Gott selber, hier in Kontakt zu kommen, ja, mit ihm zu kommunizieren, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das geschieht durch den Geist. Und je nachdem, welcher Richtung deine Seele oder du selbst Raum gibst und den Raum auch suchst, das wird dich beherrschen. Das wird dich einnehmen. Entweder das Sinnliche, und der Apostel Paulus, wir gehen das nächste Mal weiter, das Sinnliche, Seelische oder das Fleischliche, was von außen her kommt oder durch deine eigene Seele produziert ist, die Bedürfnisse, Wünsche, Lüste und all die Dinge, die hier in diesem Bereich anzusiedeln sind oder was an Impulsen von außen da ist, was deine Seele wiederum aufnimmt und sagt, wow, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, da reagierst du entsprechend. Entweder diese Dinge, wenn du darauf fokussiert bist, werden dich einnehmen und lenken. Oder aber, wenn du um die Dinge weißt, das Geistliche, wenn du dich auf den Geist ausrichtest und auf Gott ausrichten kannst. Und um das zu können, ist es ganz wichtig, diese Zusammenhänge auch einmal zu sehen, um überhaupt unterscheiden zu können, was geht hier vor in mir. Da zieht mich etwas in diese Richtung. Und du hast kaum die Kraft zu widerstehen und fällst. Oder tust irgendwas, wo du nahe sagst, das war nicht gut. Ja. Aber den Impulsen des Geistes zu folgen, kann ich viel, viel besser oder eigentlich erst richtig, wenn ich weiß, ich habe einen Geist. Und hier ist der Geist Gottes. Aber wie kann ich geistlich wandeln und im Geist wandeln, wenn ich nur das Sinnliche kenne und den Geist gar nicht wahrnehme in mir, wenn ich gar keine Ahnung habe, was das überhaupt ist, wie kann ich dadurch den Geist geleitet werden? So. Jesus sagt, wenn ihr wahrhaftig meine Jünger seid und in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wieder frei machen. Stimmt? Und wer das will, und wer sich hier dem Wort und dem Geist zuwendet, wer wirklich hört, was der Geist hier sagt, der wird erfahren, dass er auch fliegen kann. Der bleibt nicht erdgebunden und nur dem Sinnlichen unterworfen. Der wird sich erheben können. Egal, welche Impulse deine Seele gerade befeuern. Egal, in welcher Situation du steckst. Egal, was deine Gefühle sagen. Es ist möglich, im Geist zu wandeln, obwohl das Seelische natürlich immer vorhanden ist. Aber nicht dem Seelischen den Raum geben, dass meine Seele alles übernommen hat. Die Gefühle, die Emotionen und der Geist hinausgedrängt ist. Und diejenigen, die das wirklich wollen und sich danach ausstrecken, die werden vom Geist Gottes da hineingeführt. Aber ich muss es wollen. Du bist Seele. Du hast einen Leib. Und du hast auch einen Geist. Und wenn du willst, kannst du dich für den Geist öffnen und durch den Geist kommunizieren. Das tun wir heute oft unbewusst, weil wir diese Dinge, Zusammenhänge vielleicht nicht kennen. Aber es wird viel bewusster, wenn du die Zusammenhänge kennst und siehst, wie das aufgebaut ist. Gott zu erleben. Ich lebe bestimmt kein perfektes Leben. Ganz bestimmt nicht. Aber ich kann mich immer mehr in dem bewegen, was ich durch den Geist empfange. Es ist auch nicht so, dass es immer hinhaut. Ich bin wie jeder andere, auch wie jeder von uns, den Dingen unterworfen. Aber ich bin nicht mehr in sie gebunden. Ja, wir reagieren auf Dinge. Aber wem ich mich öffne, der gewinnt Raum. Und ich erlebe immer wieder, wie Gott Raum gewinnt und mich freisetzt in Dingen. Und ich frei bleibe, ohne Anstrengung. Es ist kein Leben des Gewichthebens, sondern es ist die Erkenntnis der Wahrheit, die frei setzt und auch frei hält. Und nächste Woche gehen wir einen Schritt weiter. Und so sehen wir es das. Und ich möchte euch ermutigen, auch diese Woche wieder bewusst diese Dinge auch im Kopf zu haben. Denn Gott, ich will auf deinen Geist reagieren, nicht auf jedes seelische Gefühl. Ich will dich erfahren und ich will mit dir wandeln. Ich will wandeln im Geist. Das ist unabhängig, ob ich mich jetzt gerade gut oder weniger gut fühle. Lasst uns aufstehen. Ich möchte dich bitten, wenn du das willst, sage Gott jetzt genau da, wo du stehst, dass du durch den Geist geleitet werden willst. Das geschieht nämlich nicht automatisch. Du musst deine Zustimmung dazu geben. Genauso wie du deine Zustimmung dazu geben musst, bewusst oder unbewusst, um durch Gefühle geleitet zu werden. Genauso geben wir die Zustimmung, Gott, leite mich durch deinen Geist, ich will das. Ich will im Geist wandeln. Hilf mir dabei, zu verstehen. Leite mich durch deinen Geist in alle Wahrheit, dass ich frei bin zum Fliegen. Ja. Und wenn dein Herz offen ist vor Gott und du aufrichtig bist vor ihm, wird er dich und wird er uns Stück für Stück dort hineinführen. Ihr Lieben, wenn wir nicht durch den Geist geleitet werden, wenn der Heilige Geist zu wenig Raum findet in unserem Leben, verkirchlicht unser Glaube und verkrustet unser Glaube. Es bleibt lebendig, wenn der Geist Gottes Zugriff auf unser Herz hat und uns leiten kann, im Gegensatz zu den Gefühlen, ich betone es immer wieder. Und wenn das geschieht, geschieht Wachstum. Du wirst merken, da ist ein Wachstum, die Beziehung zu Gott wächst. Die Widerstandskraft der Sünde gegenüber wächst. Versuchungen sind leicht und schnell zu überwinden. Es ist nicht ein wahnsinniger Kampf, in dem man immer wieder unterlegen sein muss. Du merkst einfach, wie das, was Gott in dir wiedergeboren hat, dein erneuerter Geist beginnt zu wachsen und weiter wächst und nicht mehr stehen bleibt. Und ob du jetzt ein Jahr oder 10 Jahre oder 20 Jahre im Glauben bist, ich weiß es, dass manche hier sind auch, die stagnieren einfach, schon seit Jahren. Aber es ist möglich, diesen Punkt zu überwinden. Nicht durch Anstrengung, aber durch die Öffnung dem Geist Gottes gegenüber und durch die Kommunikation durch deinen Geist, ihm Raum zu geben. Sage Gott heute Morgen, Gott, das möchte ich. Ich will jemand sein, der durch den Geist geleitet wird und im Geist wandelt. Okay? Und glaube, dass du empfängst. Sagt uns Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Glaube, dass du es empfangen hast. Und wenn du etwas bittest, was Gott sowieso geben will, wirst du es empfangen. Und ich bitte dich, nicht darauf zu achten, ob du etwas fühlst, weil das ist wiederum eine Sache der Seele, sondern glaube, dass Gott tut, was er gesagt hat, wenn du entsprechend dich ausrichtest, wenn du ihm bittest, wird er es tun. Du wirst es empfangen und du wirst beginnen, dich im Geist zu bewegen. Und du wirst merken, wie die Kraft des Geistes, unabhängig von deiner Schwachheit und unabhängig von deinen Empfindungen, beginnt, etwas zu tragen. Ja. Nicht unbedingt in den Gefühlen sofort. Es ist im Geist. Okay. Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Lasst uns mal einige Augenblicke einfach so stehen jetzt. Danke, Jesus. Und öffne mal deinen Geist jetzt. Der ist da. Vater, ich öffne mich im Geist jetzt. Der Zugang ist nicht durch die Gefühle, sondern durch den Geist, der da ist. Die Ströme lebendigen Wassers kommen aus dem Geist, nicht aus den Emotionen. Und dadurch gewährst du dem Geist Gottes Zugriff und Zutritt. Kann sehr still sein, kann auch emotional sein, je nachdem, wie deine Seele gerade reagiert. Aber Fakt ist, dass wenn du dich innerlich ausrichtest auf Gott und sagst, Gott, ich will mit dir kommunizieren, geschieht es immer durch den Geist, unabhängig von deiner Seelenlage, unabhängig von den Gemütsbewegungen. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus, wir wollen dir danken heute Morgen, dass wir abhängig sein dürfen von dir und nicht von uns selber, nicht von unseren Seelenlagen, den Emotionen, all den Dingen, nicht von unserer Stärke und nicht von unserer Schwachheit, sondern du bist der Gott, der stark und mächtig ist. Unerschöpflich. Und wir sind abhängig und wollen abhängig sein von dir und von deiner Kraft. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du diese Wahrheit in Jesus in uns lebendig machst, mehr und mehr. Damit wir in einer lebendigen Beziehung zu dir leben und nicht ständig hin und her geworfen sind von Gefühlen und Emotionen, die durch Umstände in unserem Leben hervorgerufen sind und die immer wieder den Fluss des Geistes in uns durchbrechen, weil wir nicht gelernt haben, im Geist zu wandeln. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du sagst, wenn wir deine Jünger sind, dürfen wir in deinem Wort bleiben. Und du schenkst uns Wahrheitserkenntnis und allein zu sehen, wie du es meinst, führt uns in Freiheit, Herr, weil wir dich dabei finden, weil wir dich dabei erleben, Herr. Und du bist die Wahrheit. Danke dafür. Vater, ich bete, dass jeder heute hier ist und auch die, die nicht hier sind, aber zur Gemeinde gehören, dass diese Wochen, wo wir dieses Thema empfangen von dir, dass etwas Neues geschieht, dass du neu Zugriff findest auf jedes einzelne Herz Und Herr, dass niemand zurückbleibt, dass niemand sich zurückwendet wie Lots Frau, sondern dass wir uns ausstrecken nach dem, was du geben möchtest, durch deinen Geist. Danke dafür. Jesus, ich bete, dass jeder Einzelne freigesetzt wird von Festlegungen der Eigenerfahrungen über das eigene Versagen und die Mühsal des christlichen Weges, Herr, wo vielleicht viel Gewichtheben stattgefunden hat. Mit der Erkenntnis ist nicht zu schaffen. Wir beten heute Morgen, Herr, dass wir fliegen wie Vögel, weil dein Geist der Wind ist, der uns trägt. Und wir etwas tun werden und Dinge tun werden, Herr, die wir vielleicht sogar für unmöglich gehalten haben, weil sie nur bewirkt werden können und gelebt werden können durch deinen Geist. Danke, Herr. Vater, vergib uns, wo wir uns eingebildet haben, unsere Bibelkenntnis allein ist genug. Herr, und wo wir stolz waren auf das, was wir gemeint haben zu wissen. Jesus, wir strecken uns auch aus nach dem, was dein Wort sagt, das in der Praxis zu erfahren. Es geht alles von deinem Geist aus. Und wir sind diejenigen, die geleitet werden durch deinen Geist. Danke dafür. Und Herr, wir danken dir, dass du Gutes vorbereitet hast. Dass das ein Segen ist, zuerst für uns selbst. Und dann für unsere Familie, für unsere Ehepartner, für unsere Kinder. Für deine Gemeinde und für unser ganzes Umfeld. Herr, wo du die Oberhand hast, wo du führen kannst, kommt immer Gutes dabei heraus. Immer Segen, immer Schönes, immer Erbauliches, immer Leben und immer Freude. Danke dafür. Danke, Jesus. Vater, hilf uns, ein neues Verständnis von dem zu bekommen und ein klareres Verständnis, was es heißt, mit dir zu leben und durch den Geist geführt zu sein, im Geist zu wandeln. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Vielleicht möchte der eine oder andere noch beten. Nicht für irgendetwas, sondern speziell hier in diese Richtung. Gott danken, dass das geschieht. Dass er dich freisetzt von deiner Mühe. Und du nicht abhängig bist von den mühevollen Dingen. Danke, Jesus. Danke, Herr.